Passionszeit, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und ich habe mich nochmal gefragt, warum eigentlich? Also nicht die Begründung des Kreuzes, sondern was hat Jesus eigentlich motiviert, ans Kreuz zu gehen? Was hat ihn bewegt? Was hat ihn angetrieben, vielleicht auch getrieben? Was ist das, was Jesus bewegt, ans Kreuz zu gehen? Ich habe mal einen ganz schlechten Cartoon gesehen. Da war Gott Vater und der Sohn und Gott hat dem Sohn also erklärt, was er vorhat. Er sagte, ich habe einen Spezialauftrag für dich, du sollst auf die Erde gehen und da ein paar Jahre leben und hat ihm auch vom Kreuz erzählt und so. Und also Jesus war gar nicht begeistert. Nee, das mache ich nicht, also tut mir leid, also das ist jetzt, also hier ist viel schöner im Himmel und das will ich nicht. Und dann hat der Vater im nächsten Bild dann angefangen, die ganzen Vorteile aufzuzählen, oh, das wird doch eine tolle Zeit und so, du hast 12 richtig gute Freunde, okay, 11 und die meiste Zeit werden dich die Leute mögen, so gegen Ende vielleicht nicht mehr, aber du kannst tolle Dinge tun, du kannst über Wasser laufen und eine ganze Kirche wird nach dir benannt, das muss doch. Und er hat ihm versucht, das schmackhaft zu machen, aber der Sohn wollte nicht. Und auf dem letzten Bild sah man dann, wie Gott der Vater richtig wütend wird, auf den Tisch haut und sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, wird getan, was ich dir sage. Ist das der Grund, warum Jesus gekommen ist? Weil er getrieben wurde, verpflichtet wurde? Weil er kommen musste? Ich lese uns den Predigttext in Auszügen aus Kapitel 13 aus dem Johannesevangelium. Und ich bitte euch, hört einmal hin mit der Frage, was treibt Jesus in diesem Text? Was bewegt Jesus? Und ihr könnt ihn auf der Leinwand mitlesen. Es war vor dem Passafest und Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. So stand er vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um. Dann gießt er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat, abzutrocknen. Nun kommt er zu Simon Petrus. Der sagt zu ihm, du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus entgegnet ihm, was ich tue, begreifst du jetzt nicht, im Nachhinein aber wirst du es verstehen. Petrus sagt zu ihm, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus entgegnet ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht Teil an mir. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sagt zu ihm, wer vom Bad kommt, braucht sich nicht zu waschen. Nein, er ist ganz rein und ihr seid rein. Was bewegt Jesus zu kommen in diese Welt? Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Johannes schreibt der Gemeinde, für die er das Evangelium aufschreibt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Johannes sagt damit, alles, was ihr bisher in diesem Evangelium gelesen und gehört habt und alles, was ihr jetzt noch lesen werdet, das steht unter dieser einen Überschrift. Das steht unter diesem einen Wort, nämlich der Liebe Gottes. Jesus kommt und handelt aus Liebe. Hier aus der Liebe zu seinen Jüngern und an anderen Stellen ganz oft zur Liebe zur ganzen Welt. Liebe ist die treibende Kraft, nicht Pflicht, nicht Zwang, nicht solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, nicht einer muss es ja machen, sondern Liebe. Dieser Satz ist wie eine Überschrift, die über den gesamten Leben Jesu steht, über seinem Leben, über seinem Wirken, Handeln, Sterben, Leiden, seinen Tod. Alles aus Liebe. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Das kann einem schon manchmal einen Knoten im Kopf machen. In Liebe ist nämlich keine Berechnung, keine Selbstdarstellung, kein Eigennutz. Und das ist entgegen so vielem, was wir Tag für Tag immer wieder bei anderen und ich vermute auch bei uns selbst erleben. Jesus macht seine Liebe deutlich durch dieses Zeichen, dadurch, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Eine Arbeit, die eigentlich einem Knecht, einem Diener oder vom Text her könnte man sogar Sklaven sagen, zugeschrieben wird. Damit zeigt er seine innere Haltung. Ich bin gekommen, um zu lieben und zu dienen, nicht um zu unterdrücken. Gott stellt damit die Werte in dieser Welt auf den Kopf. Bis dahin war klar, was galt. Wer herrscht, der hat Macht. Und wer Macht hat, da liegt der Machtmissbrauch ganz nahe. Da ist Unterdrückung, da ist Ausbeutung, da ist Missbrauch. Heute verstehen wir die Dinge anders. Heute sagen wir, im Miteinander, da ist die Gleichberechtigung ganz wichtig, dass wir gleichberechtigt nebeneinander sind, keiner über dem anderen, keiner unter dem anderen. Das ist schon ein gewisser Fortschritt im Vergleich zu, da ist ein Herrscher und der unterdrückt alle. Das bleibt aber hinter dem zurück, was Jesus hier tut. Jesus begegnet seinen Jüngern hier nicht gleichberechtigt, sondern er macht sich kleiner als sie. Er stellt sich unter sie. Er dient als Diener, als Knecht, als Sklave. Das ist die Position, die er in diesem Text einnimmt. Man ist bei diesem Text schnell dabei, dass man auf die eigentliche Fußwaschung schaut und auf dieses interessante Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Aber entscheidend sind für mich auch die Verse davor, die das Ganze einleiten. Ich lese euch die nochmal vor. Da wird das mit dem Dienen Jesu für uns und warum ihm das so wichtig ist, nochmal deutlich. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch, bindet es sich um, dann gießt er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Er stand vom Mahl auf und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat. Das ist die Erkenntnis, die, so schreibt es Johannes hier, Jesus in diesem Moment hat. In Matthäus wird Jesus sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, in diesem Moment ist sich Jesus seiner Herrschaft bewusst. Und das Nächste, was wir von Jesus lesen, ist eben nicht, dass er das tut, was Herrscher damals getan haben, nämlich unterdrücken. Sondern das Nächste, was wir von ihm lesen, ist, dass er das Sklavengewand anzieht. Dass er anfängt zu dienen. Merkt ihr das? Er ist sich seiner Gewalt, seiner Macht, seiner Herrschaft bewusst und er übt sie aus, indem er dient. Jesus herrscht, indem er sich klein macht, indem er dient. Der Herr macht sich klein. Und das ist genau der Knoten, den Petrus nicht aus seinem Kopf bekommt. Das darf nicht sein, dass Jesus ihm die Füße wäscht, obwohl Gott in ihm gegenwärtig ist. Obwohl er doch Gottes Sohn ist, obwohl doch Gott lebendig vor ihm ist, sozusagen. Das passt doch nicht zu Gott, dass Gott sich so klein macht, dass er sich so herunterlässt. Und vielleicht haben wir diesen Text auch schon mal so gelesen, dass wir das so gedacht haben. Das kann doch nicht sein, dass Jesus so handelt, obwohl er doch Gott ist. Und vielleicht haben wir genau darum gestaunt. Und ich glaube, hier liegt genau der Denkfehler. im Obwohl. Jesus wurde nicht gezwungen. Jesus muss sich an dieser Stelle nicht überwinden, etwas zu tun. Er tut nicht einfach nur seine Pflicht. Was er tut, tut er aus Liebe, weil es ihm entspricht. Er tut es nicht, obwohl er Gott gleich ist, sondern weil er Gott gleich ist. Weil es Gott entspricht, weil es Gottes Wesen ist, zu lieben und zu dienen. Sein ganzes Leben, von dem Johannes schreibt, das Kreuz und die Fußwaschung sind eine Offenbarung des Wesens Gottes. In Jesus könnten wir Gott ins Herz hineinschauen. So ist Gott voller Liebe, dass er kommt, um zu dienen. Dass er sich klein macht, nicht obwohl er Gott ist, sondern weil er es ist, weil es ihm entspricht. Das Leben Jesu ist keine Ausnahmesituation, wo Gott sich 33 Jahre lang irgendwie zusammengerissen hat und mal was anderes gezeigt hat, als er sonst eigentlich wäre, sondern das Leben Jesu spiegelt das Wesen Gottes wider. Sein Wesen ist Liebe und aus der Liebe zu dienen. Die Fußwaschung ist das Zeichen dieser Liebe. Und sie ist ein Symbol für das, was Jesus am Kreuz tun wird. Interessanterweise berichtet Johannes nicht vom Abendmahl. Vermutlich waren die Worte vom Kelch und Brot der Gemeinde, für die er schreibt, bereits bekannt. Den Platz des Abendmahls nimmt hier die Fußwaschung ein. Und damit deutet er, was am Kreuz geschehen wird. Nämlich, dass Jesus am Kreuz lieben und dienen wird. Und so wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat, uns waschen wird, uns rein machen wird von unserer Schuld, von unserer Sünde. Nicht durch das Wasser aus der Schüssel, sondern durch sein Blut. Und auch dieser Weg, die Liebe bis zum Ende, geht er, weil es ihm entspricht. Weil er liebt und dient, weil er so ist. Das ist schon verrückt. Wir glauben an einen Gott, der nicht zur Liebe überredet werden muss, den man nicht überzeugen muss, jetzt dien doch mal, sondern dessen tiefem Wesen genau das entspricht, zu lieben und zu dienen. Martin Luther hat das mal sehr schön ausgedrückt. Gott ist ein Backofen voller Liebe. Gott ist ein Backliebe. Und Gottes Liebe ist keine Sackgasse. Sie endet nicht bei uns, sondern sie will von uns weitergehen in diese Welt. Sie ist immer darauf angelegt, weitergegeben zu werden. Und wenn wir versuchen, sie für uns zu behalten, dann werden wir sie nicht begreifen, nicht in ihrer ganzen Tragweite. Und wir werden sie auch nicht wirklich erleben, wenn wir nicht bereit sind, sie weiterzugeben an andere. Und darum geht es auch im zweiten Teil des Textes und der Predigt. Denn der Text geht ja noch weiter. Und ich lese uns das vor. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das ist mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, solltet auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wir sind nicht mehr als der Herr. Und wenn der Herr das alte System aus Herrschen und Machtmissbrauch und Unterdrückung und Ausbeutung ablöst, auflöst, und neu formiert, etwas Neues formiert, ein System der Liebe und des Dienens, wie können wir dann am Alten festhalten? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und ich glaube, Jesus meint damit nicht, jetzt wascht euch mal gegenseitig die Füße und damit habt ihr es getan, sondern er meint, was steht eigentlich dahinter? Er fordert auf, nachzufolgen, es ihm gleich zu machen, seinem Beispiel zu folgen im Umgang miteinander und mit den Menschen in dieser Welt. Und ich behaupte, das fällt uns manchmal gar nicht so leicht. Ich glaube, dass wir in diesem alten Herrschensystem manchmal gefangen sind. Natürlich würden wir, behaupte ich jetzt mal, ablehnen, zu sagen, also Machtmissbrauch ich, nein, auf gar keinen Fall und ich doch nicht und so. Aber trotzdem, ist es nicht manchmal wirklich schwierig zu dienen, loszulassen, für andere da zu sein? Woran liegt das? Ich merke das bei mir. Ich wasche Menschen lieber gehörig den Kopf als dienend die Füße. Wenn mich jemand ärgert oder wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand vollkommen auf dem falschen Dampfer unterwegs oder er behandelt mich oder andere ungerecht, dann lasse ich ihn teilweise sehr massiv meinen Unmut spüren. Manchmal habe ich anschließend ein schlechtes Gewissen, aber dann kann ich das relativ gut vor mir selbst rechtfertigen, weil für das Reich Gottes war das jetzt mal ganz wichtig, hier mal Klarheit zu schaffen, mal ein deutliches Wort zu sagen, mal aber gehörig die Meinung zu sagen. Das musste mal klargestellt werden. Wenn ich aber ehrlich bin, dann ging es meistens nicht um das Reich Gottes, sondern um das Reich von Andreas und um mein Ego und um meine blank liegenden Nerven, meine verletzten Gefühle, meinen Frust. Füße liebevoll waschen hieße in so einer Situation nicht einfach den Mund halten, aber liebevoll Dinge ansprechen, in Ruhe, mit Respekt zu sagen, hey, du, pass mal auf, ich glaube, da ist gerade was irgendwie, wie es nicht sein sollte. Lass uns mal drüber reden. Ich wasche lieber den Kopf, lasse Dampf ab, fühle mich nachher als Sieger, aber eigentlich haben alle verloren. Jesus sagt, folgt mir nach, meinem Beispiel, dient einander. Und da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt zähneknirschend mich mal zusammenreiße. Das kann manchmal ein guter erster Schritt sein. Also zähneknirschend mich zusammenreißen, obwohl ich es gerade eigentlich nicht will, ist besser als losdonnern. Und manchmal ist es ja auch gut, etwas einfach nachzumachen, das Verhalten von Jesus zu imitieren und so zu tun, als ob, um etwas einzuüben. Aber Jesus geht es hier um mehr. Hier geht es Jesus nicht nur ums Imitieren, ums Nachmachen, sondern um eine Veränderung meiner Haltung. Dass ich nicht nur so tue, ob wenn ich diene, weil ich muss es ja tun, sondern dass ich aus meinem Herzen heraus diene. Und da zumindest steht mir immer wieder mein Stolz im Weg. Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Man kann auch übersetzen, ein Vorbild habe ich euch gegeben oder auch, ich habe eine Spur gelegt, der ihr folgen könnt. Und das finde ich ein Bild, das hilft mir, weil es mir eben manchmal schwerfällt, ihm an dieser Stelle zu folgen. Stellt euch bitte einmal vor, ihr seid auf einer Wiese, die ist schon ziemlich hoch gewachsen. Und jetzt geht da einer vor euch und legt eine Spur und ihr sollt dieser Spur folgen. Das ist dann gar nicht so einfach. Dann muss man sich durch diese unberührte Wiese oder fast unberührte Wiese hindurchkämpfen. Der ist vielleicht schon ein paar Schritte weiter und irgendwann sieht man gar nicht mehr, wo ist der denn jetzt lang gegangen? Ah, da ist noch die Spur zu erkennen. Das ist nicht so automatisch, nicht so einfach. Und wenn ich am nächsten Tag wieder an die gleiche Wiese komme, kann es sein, dass sich da alles wieder aufgerichtet hat. Und dann, das war doch die Spur. Irgendwo hier muss es sein. Und erst wenn ich diese Spur immer und immer wieder gefolgt bin, wird daraus ein Trampelpfad. Und dann irgendwann wird aus dem Trampelpfad vielleicht so ein Feldweg. Und aus dem Feldweg dann ein Weg, auf dem ich sicher auch bei Nacht gehen kann mit geschlossenen Augen und bei zugehangenem Mond. Es braucht diese Wiederholung, das immer wieder Einüben, damit aus einer Spur, die Jesus gelegt hat, ein Weg wird, den ich in meinem Leben gehe. Und das Problem ist, dass es aber eben neben dieser Spur, die Jesus legt, die super bequemen Wege gibt, die ich schon immer gegangen bin. Die Reaktionen, die ich schon immer gehabt habe, die Systeme, in denen ich schon immer gelebt habe und die so bequem sind, wo ich mich so gut auskenne, dass manchmal das passiert, dass da diese Spur ist und daneben irgendwo dieser bequeme Weg, ich gehe lieber auf den Weg, das ist leichter. Und dann poltere ich wieder los. Es braucht die Wiederholung. Es braucht den ersten Schritt auf der kaum zu erkennenden Spur, der zum Trampelpfad wird, zum Feldweg wird, zum Weg geht, den ich gehe und der in meinem Leben sich immer mehr festigt. Der Weg, den Jesus vorgibt, der ist so konträr zu all dem, was wir oft sonst erleben, persönlich oder beim Blick in die Welt, dass uns dieser Weg eben schwerfällt. Dass es schwerfällt, dieser Spur zu folgen. Und ich bin davon überzeugt, wir werden dieser Spur auch nicht folgen können, wenn Gott uns dabei nicht hilft. Gottes Liebe ist keine Sackgasse, sie soll weitergegeben werden. Ich kann aber nur weitergeben, was ich selber habe. Und wenn ich versuche, selbst irgendwie das irgendwie hinzukriegen, jetzt gucke ich mal, dass ich eine Haltung des Liebens und des Dienens entwickle, dann wird das schwer fallen. Ich brauche Gottes Liebe, um zu dienen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir feststellen können, was uns helfen kann, uns einzugestehen, ich brauche Gott. Ich brauche den, der die Spur gelegt hat. Der muss vorangehen, der muss mich begleiten. Der Mond scheint nur, wenn ihn die Sonne trifft. Das haben wir gerade eben gesungen. Ich brauche den, der mich mit Liebe beschenkt, der mein Herz erweicht, damit etwas passiert. Und dann, in dieser Liebe, die Gott schenkt, kann ich ehrlich sein und mich selber fragen, wo bin ich gefährdet, dass ich vielleicht über andere herrschen möchte? Dass ich vielleicht auch Macht, die mir anvertraut ist, missbrauche? Dass ich nur meinen Vorteil sehe? Dass ich mich nur um mich drehe, dass ich möchte, dass meine Vorstellungen durchgesetzt werden, meine Wünsche. Dass ich schaue, wie es mir gut geht und andere aus dem Blick verliere. Dass ich meine Bedürfnisse vor alle anderen setze. Und wo kann ich anfangen zu dienen? Wem kann ich dienen? Wen stellt Gott mir in den Weg? Wohin sendet Gott mich? Um dann Jesus zu bitten, du großer Gott, der sich so klein macht, ich schaffe es nicht allein, aber ich erkenne, wo meine Schwäche ist und ich sehe den Menschen, den ich dienen soll. Und jetzt verändere du mich. Sende du mich, geh du mir voraus. Ebne die Bahn, zeig mir die Spur, die ich gehen kann, damit ich dein Nachfolger bin, damit ich mit dir unterwegs bin. Amen. Nehmt euch Zeit, nochmal das Gehörte durch den Kopf gehen zu lassen, nochmal zu überlegen, was hast du gehört, was nimmst du mit und was bedeutet das ganz konkret für dein Leben?